Also die Bandbreite an Dessertweinen ist ja riesig, von einem klassischen Riesling über einem Traminer, über einer Scheurebe. Und das muss man einfach miteinander probieren, um rauszufinden, ob es wirklich passt.
Die süße Kunst. Ein Podcast über Konditorei und Desserts in und um Dresden. Hallo und herzlich willkommen zu Die süße Kunst, einem Podcast über handwerkliche Konditoreikunst und Patisserie in und um Dresden. Mein Name ist Janosch Förster, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Deutschen Archiv der Kulinarik an der SLUB Dresden. Neben mir sitzt Professor Josef Mazerath, Ernährungshistoriker von der TU Dresden. Zusammen haben wir 2025 eine Ausstellung zur Geschichte der Konditorei und der Desserts gemacht. In unserem Podcast lassen wir aktive und ehemalige Konditorinnen und Patissiers zu Wort kommen. Wir wollen von Ihnen wissen, was bietet die handwerkliche Konditorei heute? Aus welchen Produkten wird die feine Patisserie hergestellt? Welcher Stil oder Trend ist heute angesagt? Gab es exquisite Desserts auch in der DDR? Und was trinkt man eigentlich am besten zum Abschluss eines Menüs? Kaffee oder doch lieber einen edlen Süßwein?
Wir begrüßen heute Björn Probst, Weingutsleiter beim Schloss Proschwitz, Weingut Schloss Proschwitz. Meine erste Frage wäre erstmal, wie wird man Weingutsleiter?
wie wird man als Kölner Weingutsleiter in Sachsen? Das ist eine gute Frage. Ich bin einen ganz klassischen Weg gegangen. Nachdem ich mich für den Wein entschieden habe oder den Weinbau entschieden habe, habe ich Winzer gelernt und habe dann in Geisenheim Weinbau studiert und nachher in Witzenhausen noch ökologische Agrarwissenschaften, weil mich gerade der Bio-Weinbau gepackt hat und ich da die größten Möglichkeiten sehe, auch das Terroir und die Rebsortenidentität irgendwo auszuarbeiten. Und dann arbeitet man sich über Jahre im Endeffekt, wenn man selber kein Weingut unter den Füßen hat, hoch und landet dann irgendwann beim Prinzen. Ich habe früher das zweite Weingut in Weimar geleitet, von 2011 bis 2015, bis es verkauft wurde. Und habe dann verantwortungsvolle Stellen in Franken gehabt und bin jetzt seit Anfang 2021 in Proschwitz zurück und habe im ersten Jahr den Weinbaubetrieb Schloss Proschwitz mit 75 Hektar auf biologische Arbeitsweise umgestellt und leite jetzt seit fast 4 Jahren das Weingut.
Ja, wir sind ja im Kontext einer Dessertausstellung hier und deswegen habe ich mir überlegt, wie stehen Sie eigentlich zu Desserts? Mögen Sie Konditoreiwaren? Mögen Sie gerne Dessert? Oder ist das eher so etwas, wo man sagt am Ende des Menüs, eigentlich würde ich jetzt lieber noch ein bisschen Käse essen?
Also ich habe zwischenzeitlich ein knappes Jahr in der Schweiz gearbeitet und bin da ehrlich gesagt ein bisschen mit Käse, ja, versaut kann man gar nicht sagen, aber ich bin sehr käseaffin, wenn es sehr hochwertigen Käse angeht. Wenn es Dessert ist, dann muss es richtig gutes Dessert sein. Also so von der Stange, das interessiert mich nicht, oder zu süß, da kann ich nichts mit anfangen, sondern wenn es eine Aromenvielfalt mit sich bringt, wenn es toll gemacht ist. Wir begleiten ja auch öfters mal Winzermenüs und solche Geschichten. Da gibt es schon mal spannende Desserts, wo ich sage, ja, die esse ich gerne, die probiere ich gerne. Auch diese Aromenvielfalt probiere ich gerne. Und wenn das dann in Kombination mit Wein sich noch gegenseitig erhöht, dann ist es eine richtig klasse Geschichte, ja.
Ja, das wäre quasi meine Folgefrage. Was trinkt man für einen Wein zum Käse und was trinkt man für einen Wein zum Dessert? Häufig bekommt man in den Restaurants ja Kaffee angeboten. Aber klassisch gehört ja eigentlich ein Wein zum Dessert.
Das ist richtig. Das ist zum Käse kann man eher zu den kräftigen, trockenen Geschichten greifen. Also schöner Grauburgunder, großes Gewächs trocken oder schon mit Struktur versehene Weißweine. Wer mag, auch mal den einen oder anderen Rotwein, wobei ich meistens bei den meisten Käsesorten präferieren würde. Und wenn es in das Dessert geht, dann muss man schauen, was man da vor sich hat. Also die Bandbreite an Dessertweinen ist ja riesig, von einem klassischen Riesling über einem Traminer, über einer Scheurebe. Die Süßrebsorten wie Alba Longa und diese Geschichten, die rein hessischen Züchtungen, sind ja fast verschwunden mittlerweile. Aber im Dessertbereich tauchen immer noch mal wieder welche auf. Und das muss man einfach miteinander probieren, um rauszufinden, ob es wirklich passt.
Also heißt sozusagen, trauen Sie Ihrem Sommelier?
Trauen Sie Ihrem Sommelier und im zweiten Schritt, wenn Sie es dann probiert haben, trauen Sie Ihrem Geschmack, ob es Ihnen geschmeckt hat.
Vielleicht nehmen wir das nochmal so ein bisschen auseinander. Was ist eigentlich ein Süßwein? Wie stellt man Süßwein her? Gibt es da verschiedene Möglichkeiten?
Es gibt, sage ich mal, heutzutage gibt es eigentlich nur noch mehr oder weniger drei Arten, die man macht. Bei der klassischen Süßweinbereitung, die wir in Deutschland machen, reduziere ich vorher den Ertrag, wenn ich es hochwertig machen möchte, und lasse dann die einzelnen Rebsorten am Stock ausreifen. Grundvoraussetzung ist, dass ich es geschafft habe, dass ich wirklich gesunde Trauben habe, die dann am Stock eintrocknen. So macht man heute eigentlich Süßwein. Das gibt dann eine ganz klare Frucht, die man nachher hat. Früher ist man hingegangen und hat darauf gehofft, dass der Botrytis-Pilz die Traube befällt und es dadurch zu einer Konzentrierung der Aromen geht, weil im Prinzip Flüssigkeit Wasser entzogen wird mit dem Botrytis-Pilz. Bringt aber mit sich, dass ich nicht nur das Aroma der Traube dann nachher im Wein wiederfinde, sondern natürlich auch einen Teil des Aromas von diesem Botrytis-Pilz. So hat man früher klassisch hochwertige Süßweine gemacht. Die sind aber, wie gesagt, nicht so klar in der Frucht, als wenn das einfach nur eintrocknet. Und dann gibt es noch so Besonderheiten. In Österreich hat man gesunde Trauben geerntet, hochreife gesunde Trauben geerntet und hat die dann auf Stroh ausgebettet und hat die im Prinzip einschrumpeln lassen und dann gepresst. Als Strohwein ist das aber rechtlich geschützt. Das darf ich nur in bestimmten Regionen in Österreich machen. Die Besonderheit, die jeder Deutsche kennt, ist der Eiswein. Und beim Eiswein brauche ich auf der Presse -7 Grad gefrorene Trauben. Das haben wir in den letzten Jahren, selbst hier in Sachsen, wir haben 22 Mal was gemacht. Das passiert leider nur noch sehr selten, weil das heißt, draußen brauche ich über mehrere Stunden -10 Grad, um auf diese -7 Grad von der Zuckerkonzentration gefrorene Trauben hinzubekommen. Da presse ich dann auch ein Elixier aus. Da bleibt dann Wasser sozusagen in der Presse übrig und ich presse nur eine Teilfraktion, die dann auch rausläuft. Da reden die Leute immer sehr gerne drüber, aber für uns die klimatischen Bedingungen machen es wahnsinnig schwierig, überhaupt noch Eiswein zu erzeugen.
Also Eiswein immer seltener und dann auch immer teurer noch?
Das ist, um das einordnen zu können. Wir haben zu dem Zeitpunkt, wenn wir das hängen lassen für Eiswein, nur noch ungefähr 10-15% des normalen Ertrages einer Anlage, also der normale Preis mal 10. Und dann hast du das Risiko, wenn das nicht friert, dass du das komplette Lesegut verlierst, also dass du umsonst gearbeitet hast. Mit den ganzen Geschichten drumherum, das muss eingenetzt werden, damit die Vögel es nicht fressen und, und. Und wenn wir es dann lesen, lesen wir es mitten in der Nacht, so morgens 5, 5:30 gehst du raus, dann wenn es am kältesten ist und holst es rein. Der ganze Keller war vorher blitzeblank sauber, weil der Herbst ist da schon lange rum. Und dann benutzt du alles einmal, machst das einmal dreckig und musst es nachher alles wieder richten. Also der Aufwand, Eiswein zu machen, steht in keiner Relation zu. Sondern das ist so die Winzerehre, das Winzerherz, das dann sagt, Mensch, da hätte ich jetzt mal Bock drauf, das zu machen.
In England zum Beispiel trinkt man auch gerne nochmal einen Portwein am Schluss oder einen Madeira. Das ist nochmal eine andere Technik, richtig?
Das ist nochmal eine andere Technik. Das ist klassisch eigentlich nicht in Deutschland etabliert. Wir machen auch, bei uns heißt das im Betrieb Portos. Das ist dann mit unserer Brennerei und das ist dann ein bisschen aufgesprittet und so. Das ist aber nicht der klassische deutsche Dessertwein.
Es gibt jetzt häufiger auch mal Süßweine, die so ein bisschen prickeln und ganz wenig Alkohol haben. Ist das für ein Verfahren?
In der Weinwelt geht ja derzeit leider der Weingenuss ein wenig zurück. Das, was wächst, sind Mischgetränke, teilweise auf Weinbasis, teilweise mit Kohlensäure versetzt. Da gibt es schon manchmal auch wilde Kompositionen. Da tut man sich als klassischer Weintrinker, ich bin eigentlich den Dingen offen gegenüber, aber ich mag den klaren, feinen, sauberen Geschmack und ich tue mir mit Aromazusetzung und Kohlensäure reingeben bei diesen Dingen. Ich tue mir da meistens sehr schwer.
Ja, klar. Proschwitz ist ja auch Mitglied beim VDP, beim Verband der Prädikatsweingüter. Und dieser Verband hat ja auch die großen Gewächse. Das heißt, als besondere Auszeichnung werden da bestimmte Weine besonders herausgestellt. Die sind aber eher trocken und nicht süß. Gibt es was Vergleichbares für Süßweine auch, dass man sagen kann, es gibt ein besonderes Qualitätskriterium, auf das man als Kunde achten kann?
Ja, man kann, also die großen Gewächse werden im großen Teil als trockene große Gewächse ausgebaut. Man kann aber auch aus der großen Lage, also aus der gleichen Lage, aus den gleichen erlaubten Rebsorten. In Sachsen ist das zum Beispiel Weißburgunder, Grauburgunder, Riesling, Spätburgunder und seit neuestem Chardonnay. Der ist in der Prüfung drin, ob wir den auf diese Stufe heben können. Darf ich überhaupt nur große Gewächse in einer zertifizierten Top-Lage machen, mit reduziertem Ertrag, Begehung vorher. Also da gibt es sehr scharfe Regularien schon im Weinberg, aber auch bei der Verkostung nachher muss er den Mindestkriterien eines großen Gewächses erfüllen. Man kann auch aus der großen Lage restsüße Weine machen. In Sachsen ist das eher die Seltenheit. Der Klaus Zimmerling macht in Pillnitz einiges in den Bereich aus der großen Lage. Und von den Rebsorten, die ich genannt habe, da ist schon der Riesling der Prädestinierte, um wirklich was Edelsüßes draus zu machen. An der Mosel gibt es schon mehrere Betriebe, die auch im edelsüßen Bereich auch aus der großen Lage heraus arbeiten. Es ist aber so ein bisschen aus dem Trend gekommen in den letzten 20 Jahren. Wobei wir im Basisbereich und in anderen Bereichen gerade merken, es schwenkt gerade so um, dass ein bisschen Restzuckerchen im Wein den Leuten doch wieder besser gefällt.
Jetzt ganz konkret gefragt, Schloss Proschwitz, welche Süßweine machen Sie oder machen Sie das geplant oder wenn es gut passt, was kann man bei Ihnen kriegen?
Wir arbeiten ja seit 21 auf den kompletten 75 Hektar biologisch. Grundvoraussetzung, um sowas machen zu können, ist, ich brauche eine stabile, gesunde Anlage. Das haben wir im Jahr 2025 jetzt zum Beispiel hinbekommen. Wir haben auch eine gute Wasserverteilung gehabt über das Jahr. Das ist deswegen so wichtig, weil wenn ich das lange am Stock hängen lasse für Süßweine, dann brauche ich eine gesunde, vitale Anlage. Ich kann das auch in gestressteren Anlagen machen, aber dann merkt sich die Anlage das und ich habe im nächsten Jahr ein Problem mit der Anlage, weil sie meistens alternierend, also mit sehr schwachem Ertrag darauf reagiert. Wir machen es bei uns, wenn uns der Wettergott eine stabile Wetterfront in der Lese schickt und ich einfach sehe, Menge für unser Hauptprogramm ist drin und dann können wir in die Kür gehen. Wenn die Pflicht erfüllt ist, dann heißt das bei uns ein bisschen Kür machen und dann schauen wir, ob wir einzelne Parzellen hängen lassen. Bei uns, haben uns so ein bisschen spezialisiert darauf, das entweder mit Riesling und oder Traminer zu machen.
Also Süßwein eigentlich ein richtiges Naturprodukt, wenn man dann noch eine Biozertifizierung dazu bekommt?
Ja, und wenn wir über Restzucker sprechen, das ist ja nicht zugesetzter Zucker, sondern das ist der in der Traube enthaltene Zucker, den wir bei der Gärung dann einfach abstoppen. Heißt, wir holen den Wein von der Hefe runter. Bei Süßweinen muss zwingend danach auch eine Filtration erfolgen, weil ansonsten würde das irgendwann wieder anfangen zu gären. Und das ist aber ein reines Naturprodukt, immer unter der Prämisse, auch im biologischen Pflanzenschutz, wir müssen mit den wenigen Mitteln, die wir haben, trotzdem auch Pflanzenschutz betreiben. Ohne das geht es nicht.
Sie haben schon eine gute Lage angesprochen eben. Da wollte ich mal fragen, wie definiert man das? Was ist eine gute Lage? Und gibt es bestimmtes sächsisches Terroir, das eine Rolle spielt?
Also die Lage wandelt sich im Laufe der Zeit gerade. Heutzutage ist zum Beispiel die Wasserführung einer Lage ein ganz wichtiger Faktor. Also kommt die Rebe an Wasser ran, auch wenn wir im Sommer immer diese Trockenperioden haben. Dieses Jahr hat man ja ausnahmsweise mal Mitte bis Ende Juli relativ hohe Niederschläge, aber normalerweise haben wir von Ende Mai bis ungefähr 20., 25. August immer eine Trockenperiode, wo die Rebe auch rüberkommen muss. Und da ist ganz entscheidend heute nicht mehr die Hangexposition und die Hangneigung und so, sondern kommt die Rebe zu dem Zeitpunkt wirklich auch noch im Wasser dran. Früher waren wirklich die steilsten Hänge, die die richtige Ausrichtung hatten, wichtig, damit die Rebe sozusagen den Reifezyklus abschließen kann. Heute haben wir einfach wärmere Temperaturen. Früher hieß es 100 Tage zwischen Blüte und Ernte. Dieses Jahr haben wir nach 71 Tagen angefangen mit der Ernte. Also das hat sich auch in Sachsen extrem nach vorne verschoben. Ich mache jetzt seit 30 Jahren Weinbau, um das einordnen zu können. Wir sind mittlerweile fast einen Monat früher als zu meiner Lehrzeit. Mhm. Das ist, in der Landwirtschaft sind das riesige Sprünge.
Ja, also Terroir ist sozusagen einmal das, was Sie bislang beschrieben haben. Kann man auch sagen, dass bestimmte Hefen zum Terroir gehören oder?
Sagen wir so, also das vorherrschende Terroir, was wir in Sachsen haben, ist eigentlich unten drunter der rote Granit. Die Auflage ist immer unterschiedlich, meistens Lössleben und dann ist die Frage, wann kommt der rote Granit. Um so diese Typizität einer Lage rauszuarbeiten, ist es natürlich schon spannend, spontan zu vergären. Dieses spontane Vergären funktioniert dann, wenn ich ein gutes Kellerklima habe. Wenn ich tolles Lesegut habe, einen sauberen, sauber heißt mit kaltem, heißem Wasser, sauber, also einen guten Geruch im Keller habe. Nicht mit scharfen Reinigungsmitteln, weil die wieder negativ auf die Hefen wirken. Und das kann ich dann spontan vergären, dann komme ich näher an dieses Terroir und an diese Eigenart eigentlich ran, ja.
Das ist nochmal eine Frage, es gibt ja auch in der Küche heute sehr viele Köche, die mit regionalen Produkten arbeiten, könnte man ja auch Terroir nennen. Sehen Sie da Beziehungen zwischen dem, was regional hergestellt wird und den Weinen, die Sie hier in der Region machen? Könnte man das besonders gut miteinander kombinieren? Spricht da was für?
Da spricht ganz viel dafür. Erhaltung einer Kulturlandschaft, durch die ich gerne wandern gehe, durch die die Villen in Radebeul oben drüber ihre Wertigkeit erhalten haben, weil wir in einer Weinregion sind und hier leben. Und kurze Produktionswege bei allen Dingen sicherlich ein ganz nachhaltiger Faktor sind und wir doch eine große Bandbreite mittlerweile an wertigen sächsischen Weinen erzeugen. Im Rotweinbereich, im tiefroten, dunklen Rotweinbereich, da das können wir nicht anbieten. Wir machen Spätburgunder, Frühburgunder, leichte Rotweine. Aber wir können eigentlich vom Aperitif, wenn das ein Sekt sein soll, bis hin zum Dessertwein eigentlich alles abdecken.
Mhm. Sehen Sie sich hinreichend vertreten in der sächsischen Gastronomie oder müssen Sie mit der Qualität, die Sie machen, auch über Sachsen hinaus nach Kunden suchen?
Das ist ein Wunderpunkt. Die sächsischen Weine waren in der sächsischen Gastronomie lange Zeit gesetzt. Das ist leider in den letzten 20 Jahren, liegt auch an Fehlern von uns Winzern, die wir gemacht haben, was Qualität, Preisgestaltung, Sonstiges angeht. Hat sich viel getan in den letzten 5 bis 10 Jahren, zum Positiven auch hin. Aber selbst in Meißen, wo du ja mittendrin bist, gefühlt in den Weinbergen, gibt es eine ganze Ecke Gastronomen, die alles Mögliche verkaufen, nur kaum sächsischen Wein. Das ärgert uns. Das führt auch immer wieder dazu, dass wir, wenn wir Gäste haben, die wir gerne mal zum Essen einladen, du landest immer in den gleichen 2 Gastronomiebetrieben, weil da kriegst du sächsischen Wein. In dem Rest wird dir meistens aufgrund der Kalkulation irgendwas angeboten, was mit Sachsen gar nichts zu tun hat und was manchmal noch nicht mal qualitativ gut ist. Das ist schon schade.
Ja. Und das liegt vielleicht auch ein bisschen an den Gastronomen selber oder an dem Personal, was bei denen für den Wein zuständig ist, dass sie vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben, was es alles gibt.
Es ist ein komplexes Thema. Wir haben in Sachsen schon schwierigere Grundbedingungen in der Erzeugung von Wein. Ich kann das hier nicht hochtechnisieren. Ich habe einen hohen Anteil an Handarbeitskraft und Arbeitskraft in Deutschland ist im Verhältnis zu den ganzen anderen weinbautreibenden Ländern, wird ja immer teurer, wird ein großes Problem werden. Ist jetzt schon ein Riesenthema, wenn wir über Dessert und Erdbeeren reden oder Spargel als, ne, oder sonstige. Das kannst du in Sachsen kaum noch erzeugen, weil wir sind zu teuer geworden. Und das macht es für uns auch schwierig, Weine in einer Kostenrelation erzeugen zu können, die Gastronomie gerne hätte. Die Gastronomie mit ihrem Steuerberater sagt, ich muss 400-500% aufschlagen. Wenn ich jetzt aber auf den Weinpreis 500% aufschlage, dann komme ich in Preisregionen, das zahlt kein Mensch mehr. anstatt zu sagen, ich mache eine Stückkostenrechnung und auf der Flasche Wein muss ich 15 Euro verdienen. Das würde jeder nachvollziehen können. Nee, ein Wein, der 10 Euro kostet, wird dann mal 5 genommen und dann steht er dann für 49 Euro auf der Karte und bei mir am Weingut kostet er 13 Euro. Dann sagt der Kunde, nee, also das bin ich jetzt nicht bereit zu zahlen. Und das, da fehlt in vielen Betrieben das Fingerspitzengefühl. Wir schulen zum Beispiel auch viele gastronomische Betriebe, wenn das gewünscht ist, gerade auch die Auszubildenden oder die noch nicht so lange drin, und beraten sie. Wo passt denn ein Goldriesling dazu? Wo passt ein Elbling dazu? Was habt ihr als Spezialitäten? Was könnt ihr anbieten? Und das trägt Früchte, ja.
Aber es gibt ja auch sächsische Weine, die schon nicht im Restaurant, sondern auch im Handel erhebliche Preise erzielen. Sind das unterschiedliche Zielgruppen, die Sie dann im Wein ansteuern?
Es ist so, dass wir in Sachsen wenig Fachhändler haben. Wir haben hier im Dresden-Meißner-Raum gibt es 2, 3 wirkliche Fachhändler. Aber es ist schon im Verhältnis zu rar gesät. Für uns ist der qualifizierte Lebensmitteleinzelhandel, privat geführte Edekas oder Rewes heute ein wichtiger Verkaufsfaktor. Gerade im Gutsweinbereich. Im Spezialitätenbereich nicht, aber im Gutsweinbereich sind das sehr verlässliche, gute Partner. Und wenn man sich heute da die Weinauswahl anschaut, ist die schon sehr groß und sehr breit aufgestellt.
Ich würde gerne nochmal grundsätzlich auf Sachsen kommen und die Entwicklung des sächsischen Weinbaus. Es gibt ja sehr viele Rebsorten in Sachsen, ein Erbe auch der DDR zu großen Teilen. Kann man ein gutes Profil aufbauen mit so vielen Rebsorten oder müsste Sachsen sich da vielleicht zumindest im oberen Bereich anders aufstellen, weiterentwickeln?
Wir sind ja gerade, es ist eine Schutzgemeinschaft gegründet worden, weil diese Weingesetzgebung ja auf die Erzeuger übertragen wird gerade. Sehr hochkomplexes Thema und auch schwieriges Thema für ein kleines Anbaugebiet wie mit in Sachsen selber knapp unter 500 Hektar, mit so den Randbereichen, die dazugehören, offiziell 520, die wir, glaube ich, machen. In der Breite sind wir die Vielfalt. Die wird auch bleiben. Die Vielfalt wird eher sogar tendenziell noch ein bisschen größer werden, weil auch wir bauen mittlerweile pilzwiderstandsfähige Rebsorten, Zukunftsreben an, die ich nur noch sehr begrenzt im Pflanzenschutz behandeln muss. Da gibt es schon 5, 6 Rebsorten, die jetzt angebaut werden. Das wird also nicht weniger werden. Was wichtig ist, dass wir es schaffen, in den nächsten 2, 3 Jahren diese Profilierung nach oben, die Pyramide spitz zu bekommen und zu sagen, wofür stehen wir in Sachsen? Und das sind dann schon Rebsorten Weißburgunder, Grauburgunder, Spätburgunder im Rotweinbereich, Riesling. Aber gerade diese Burgunder zu spielen, das passt auf dieses Terroir. Und da wäre es schon wichtig zu sagen, wirklich im Spitzenbereich richtige Lagen, top erzeugte Weine, die man auch einer Kontrolle dann unterziehen muss, dass sie also auch diese Mindeststandards erreichen, nicht nur teuer sind, sondern wirklich auch gut sind. Und da geht einiges. Wir haben gerade bei der großen Gewächsverkostung in Wiesbaden standen insgesamt 7 sächsische Weine zur Verkostung. Wir haben ein extrem positives Feedback auf die Weine gekriegt. Also auch überregional, auch international. Wir werden ja immer noch so als Nische da hinten im Osten irgendwo so angesehen. Aber in der Weinwelt ist in den letzten Jahren schon angekommen, dass wir sehr hochwertige, wirklich klasse, gerade im Weißweinbereich, klasse Weine machen können.
Ja, großartig. Dann würde ich sagen, vielen Dank für diese Einblicke in den sächsischen Weinbau und gerade auch in den speziellen Bereich der Dessertweine. Und dann probieren wir mal ein Schlückchen, oder?
Klar.
Dafür machen wir es doch, oder?
Ja, eben. Alles klar.
Danke. Danke.
Das war Die Süße Kunst, ein Podcast über Konditorei und Desserts in und um Dresden. Hinweise auf weitere Folgen finden Sie in den Shownotes. Tschüss, bis zum nächsten Mal.